HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Die Meldung kam am frühen Dienstagnachmittag und lautet: Die hessische AfD darf nun doch vom Landesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall behandelt und damit beobachtet werden. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden in einer Stellungnahme mitgeteilt. Damit endet vorerst eine monatelange juristische Hängepartie. Mein Kollege Matthias Decher hat mit unserem landespolitischen Korrespondenten in Wiesbaden, Nikolaus Buschlüter, darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie das Gericht seine Entscheidung begründet hat.
Das Gericht hat gesagt, die Beobachtung der AfD sei rechtmäßig, denn es lägen ausreichend tatsächliche Anhaltspunkte über Bestrebungen des Hessischen Landesverbands der AfD vor, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in Ausgestaltung der Garantie der Menschenwürde des Demokratieprinzips gerichtet seien. Zitat Ende. Zur Erinnerung, vor mehr als einem Jahr hatte der damalige Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer hier in Hessen eine Beobachtung der AfD angekündigt, weil die AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall sei. Die AfD hatte daraufhin geklagt mit der Begründung, man werde zu Unrecht als Verdachtsfall geführt und es entstünde ein Jahr vor der Hessenwahl ein erheblicher Schaden für sie, weil die Bürger in ihrer Wahlentscheidung verunsichert würden, da die AfD mit unfairen Mitteln stigmatisiert werde. Und weil das Gericht seine Entscheidung zur Klage erst heute mitgeteilt hat, darf die AfD seit über einem Jahr nicht beobachtet werden.
Jetzt gab es noch eine andere Klage und bei dieser anderen Klage hat die AfD dagegen heute Recht bekommen. Worum ging es da?
Ja, die AfD hatte gleichzeitig gegen das Innenministerium hier in Hessen geklagt, weil dieses die Einschätzung des Verfassungsschutzes zur Beobachtung auf seiner Internetseite geteilt hatte. Damit habe das Innenministerium gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen, so die AfD damals. Und da hat sie heute Recht bekommen. Das Gericht sagt, ja, ohne Ermächtigungsgrundlage hätte das Innenministerium das nicht machen dürfen. Wir konnten auf die Schnelle nicht klären, was denn wie eine Ermächtigungsgrundlage hätte aussehen müssen. Dagegen ist ein ähnlicher Eilantrag gegen Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU gescheitert. Der hatte sich nämlich im September 2022 zur AfD geäußert und gesagt, die Beobachtung dieser Partei sei die exakt richtige Entscheidung. Und hier hat das Gericht pro Boris Rhein entschieden.
Und alle Fragen, die da jetzt noch offen sind, die werden wir natürlich checken und nachliefern. Nikolaus, eine Frage kannst du aber sicher dennoch beantworten. Gibt es schon Reaktionen von der AfD?
Ja, die AfD bleibt bei ihrer Haltung, dass sie zu Unrecht als Verdachtsfall eingestuft wird. Sie fragt sich zudem, wieso diese Einstufung ein Jahr vor der Hessenwahl bekannt gegeben wurde und sieht das weiterhin als politisch motiviert an. Die AfD hat angekündigt, sie wird nochmal gegen alle drei Beschlüsse von heute Einspruch einlegen. Dafür hat sie jetzt 2 Wochen Zeit und so lange sind die Beschlüsse auch nicht rechtskräftig. Also die AfD darf im Moment nicht beobachtet werden. Das heißt, die juristische Hängepartie, die geht also doch noch eine Weile weiter.
Sagt unser Reporter Nikolaus Buschlüter in Wiesbaden im Gespräch mit Matthias Decher. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat entschieden, dass die hessische AfD nun doch vom Landesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet werden darf. Also die einen lieben sie, die anderen finden sie total blöd. Die Meinungen gehen da stark auseinander. Es geht um die Tempo-30-Zone. Abgesehen von den Meinungen, die Tempo-30-Zone feiert Geburtstag. Vor genau 40 Jahren, am 14. November 1983, ist sie nämlich in Buxtehude eingeführt worden. Als eine von 6 Modellstädten im Landkreis Stade in Niedersachsen. Mittlerweile wird viel darüber diskutiert, ob Tempo 30 nicht generell innerhalb geschlossener Ortschaften gelten sollte und das auch bei uns in Hessen. Hier gilt zum Beispiel die Stadt Haiger als einer der Vorreiter in Sachen Tempo 30. Reporter Benjamin Müller.
Haiger im Landkreis ist die wohl langsamste Stadt in Hessen, der Bürgermeister sagt sogar in ganz Deutschland. Hier sind nämlich 220 von 250 Straßenkilometern Tempo-30-Zone. Ich bin hier eben reingefahren und da merkt man schnell, auf der Durchgangsstraße ist 50 erlaubt, aber sofort, wenn man rechts oder links abbiegt, wird es dann zur 30er-Zone. Wir hören mal kurz in meinen Selbsttest rein.
So, also hier war jetzt schon die erste Ecke. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte Vorfahrt gehabt, aber die andere Person ist einfach vorgefahren. Rechts vor links ist dann doch kompliziert für einige, so wie es aussieht. Und genau, auch den Hickenweg weiter hoch. ist jetzt alles Tempo 30. Ah ja, hier sind auch die gestrichelten Linien, dass man auch darauf achtet, dass rechts vor links ist. Also mein Fazit, wenn ich hier durchfahre, natürlich muss man ganz oft gucken, ob rechts vor links ist oder ob man eben doch durchfahren kann. Aber insgesamt ist das ein ziemlich entspanntes Fahren und ja, man ist nicht so gehetzt irgendwie. Seit 2018 gibt es die Tempo-30-Zonen hier in Haiger. Bürgermeister Mario Schramm, der hat sie sogar selbst mit eingeführt. Und er hat mir mal erzählt, wie sich die Unfälle in Haiger seitdem entwickelt haben.
Wir sprechen da über mindestens 40%, was Personenschäden außerhalb des Pkw angeht. Die sind minimiert worden. Die verunfallten Pkw, statistischen Zahlen sind ungefähr bei 20-25%. Und das zeigt uns natürlich schon, der Verkehrsteilnehmer ist aufmerksamer geworden.
Ja, und das muss er natürlich auch, weil in der 30er-Zone überall rechts vor links gilt. Ich habe mich in Haiger mal umgehört, wie die Leute das hier so finden. Erstmal bei Autofahrern, die nicht direkt aus Haiger kommen.
Das hat ja immer alles Vor- und Nachteile, sag ich mal. Aber ich persönlich, mir macht das jetzt nichts aus.
Ich bin Autofahrer, ja, aber ich finde das gut. Es kennt ja jeder diese Raser, Schnellraser, die sich zwar danach auch dann nicht halten oder richten.
Die 30er-Zonen, ja doch, weil hauptsächlich auch ganz viel rechts vor links ist. Kann man sowieso gar nicht bis zu 30 km/h beschleunigen, bis auf die Hauptstraße vorne.
Also alle, die ich hier getroffen habe, finden Tempo 30 gut. Zumindest dann, wenn die Durchgangsstraßen weiter bei 50 bleiben. Und bei den Anwohnern aus Haiger, da sieht es eigentlich ähnlich aus. Zum Beispiel bei Sebastian Kuhl.
Weil wir auch zum Beispiel zwei Kinder haben und die kann man ein bisschen unbedarfter auf der Straße spielen lassen, beziehungsweise man hat nicht so die Angst.
Er meint, Tempo 30 ist das eine, aber ob sich dann auch alle dran halten, das ist das andere. Und das sieht auch Ulrich Schröder so, der wohnt in der Mühlenstraße in Haiger.
Da meinen halt wirklich einige, eine Rennstrecke manchmal draus machen zu müssen. Also 60, 70 ist hier eigentlich fast die Regel.
Ja, und der Bürgermeister, der kennt das Problem.
Es gibt die gefühlten Raser, die gibt es überall. Wir messen einen und die anderen wissen es dann alle schon. WhatsApp-Gruppen und Co., das macht einen Sinn von einer halben Stunde und dann hält sich aber auch jeder dran. Also die Zahl der gemessenen, zu schnell fahrenden, ist nicht höher, als es früher bei 50 war.
Also ich habe den Eindruck, die meisten hier in Haiger finden die Tempo-30-Zonen gut und sehen deutlich mehr Vor- als Nachteile. Und auch, dass Haiger als langsamste Stadt gilt, ist für Bürgermeister Schramm kein Problem.
Wir sind natürlich, was die KMH angeht, die langsamste Stadt Deutschlands, aber ansonsten sind wir vorne dabei.
40 Jahre Tempo-30-Zone. Unser Reporter Benjamin Müller hat sich in Haiger, der langsamsten Stadt Hessens, angeschaut, wie das so funktioniert mit der Entschleunigung. Jetzt geht's um das Thema Tauben in der Stadt. Für viele sind sie ja eine echte Plage. In Limburg ist das zum Beispiel so und da diskutiert die Stadt darüber, wie sich die Population begrenzen lässt. Die Stadtverordneten haben am Montag dafür gestimmt, Tauben gezielt töten zu lassen, um die Population zu begrenzen. Das sorgt für viel Kritik von Tierschützern. Mein Kollege Sebastian Schreiber hat unseren Reporter Alexander Gottschalk im Gespräch dazu zuerst gefragt, wie soll denn das gezielte Töten der Tauben ablaufen?
Die Idee ist, die Tauben werden mit Futter in eine Art Taubenhaus gelockt, den sogenannten Fangschlag. Das ist eine Falle und ja, sind die Vögel da einmal drin, dann kommen sie nicht wieder raus. Und dort werden sie dann von einem Fachmann händisch getötet per Genickbruch. Es klingt natürlich extrem, soll aber vor allem schneller und dauerhafter wirken als die Alternativen. Ob es jetzt wirklich zu dieser Taubentötung kommt, das steht aber noch gar nicht abschließend fest. Ja, das Stadtparlament hat zwar gestern Abend zugestimmt, jetzt soll aber erstmal das Veterinäramt des Landkreises prüfen, ob das Ganze auch rechtlich zulässig ist.
Gab es denn da eine geschlossene Zustimmung unter den Stadtverordneten?
Nein, nicht ganz. Die Grünen haben gegen die geplante Taubentötung gestimmt. Gebracht hat es aber nichts. Die Fraktion ist nicht groß genug. Aber hundertprozentig überzeugt waren auch andere in der Kommunalpolitik nicht. Der Magistrat zum Beispiel hatte ursprünglich empfohlen, auf betreute Taubenschläge zu setzen, statt auf das Töten.
Kritik kommt ja auch von Seiten der Tierschützer und die fällt deutlich aus. Wie sah das denn aus?
Ja, die sagen, eine gute Alternative wären die betreuten Taubenschläge gewesen, ohne den Tieren Leid zuzufügen. Da geht's dann drum, die Geburtenrate zu reduzieren. Das funktioniert dann ja fast ähnlich. Die Tiere werden in Taubenschläge gelockt und dort dürfen sie dann ihre Eier legen. Die werden dann aber gegen Attrappen aus Gips oder Kunststoff ausgetauscht. Da kann also nichts schlüpfen, wenn die Taube brütet. Das Ganze dauert den Stadtverordneten aber zu lange und ist ihnen auch zu teuer. Die Taubentötung das ist eben die kurzfristige Lösung. Ja, und falls es dafür grünes Licht gibt, soll die zunächst für 2 Jahre laufen.
Sagt unser Reporter Alexander Gottschalk zum Vorhaben in Limburg, gezielt Tauben zu töten, um die Population einzuschränken. Am Weltdiabetestag beschäftigen natürlich auch wir uns mit diesem Thema. Und allein in Deutschland leben mehr als 8 Millionen Menschen mit dieser Krankheit. Ihre Bauchspeicheldrüse produziert nicht genügend Insulin, das den Blutzuckerhaushalt reguliert. Die meisten Menschen erkranken erst im höheren Alter am sogenannten Typ-2-Diabetes. Typ 1 trifft dagegen auch oft schon Kinder. Wie Casey Gabler aus Rimbach im Kreis Bergstraße. Sie lebt schon seit 12 Jahren mit dieser Zuckerkrankheit, die schnell lebensbedrohlich werden kann. Wie alle Diabetiker muss auch die 16-Jährige daher ihren Insulinspiegel ständig kontrollieren und verlässt sich dabei nicht nur auf Technik, sondern auch auf ein Tier.
Chai, komm her. Komm. Super.
Seit 7 Jahren ist Chaik Casey Gablers treuer Begleithund und ihre zusätzliche Lebensversicherung. Denn der Australian Shepherd ist ein ausgebildeter Diabetes-Warnhund. Mit seinem feinen Näschen kann Chaik riechen, wenn Caseys Blutzuckerspiegel zu hoch oder zu niedrig ist.
Das ist quasi ein Geruch, den nur Hunde wahrnehmen können. Und der zeigt das mir dann an. Also der stupst mich dann mit seiner Nase und zeigt mir so, hey, mit deinem Wert stimmt was nicht, mess mal.
Auch wenn die 16-Jährige schläft, ist die Spürnase stets wachsam.
Der kommt dann halt zu mir, stupst mich so mit seiner Nase an. Und wenn ich darauf nicht reagiere, dann fängt er an, ein bisschen zu fiepen, ein bisschen zu jaulen. Oder rennt dann halt um mich rum, geht zu meiner Mom und schaut halt, dass wir das mitbekommen.
Casey Gabler ist 4 Jahre alt, als sich ihr Verhalten plötzlich ändert. Im Kindergarten schreit sie viel, schlägt Erzieherinnen und andere Kinder und macht nachts wieder ins Bett, erinnert sich Mama Rebecca.
Und dann hat irgendjemand gesagt, geh doch mal mit ihr zum Arzt. Und lass sie mal testen, Diabetes. Und dann habe ich gesagt, Diabetes haben alte Leute. Was soll ich denn da testen lassen?
Doch die Diagnose lässt keinen Zweifel. Diabetes mellitus Typ 1. Anfangs ein Riesenschock für Familie Gabler.
Aber dann hat man so nach und nach mitgekriegt, also sie kann ganz normal leben. Klar, es ist blöd, aber es gibt andere Krankheiten, die sind wesentlich schlimmer.
Casey nimmt es auch gut an, piekst sich schon früh selbst für die täglichen Blutzuckermessungen. Und auch die Insulinspritzen vor jeder Mahlzeit, kein Problem. Und dann kommt auch noch Diabeteshund Chaik in ihr Leben.
Früher hatte ich mit schweren Unterzuckerungen zu kämpfen. Und seitdem der Chaik dann hier war, haben wir die dann frühzeitig erkannt und konnten dann noch was ändern.
Inzwischen setzt Casey Gabler zwar auch auf die modernen Fortschritte der Medizin mit einer Insulinpumpe und einem smarten Glukosemesssensor am Oberarm, doch die feine Hundenase kann im Ernstfall noch immer schneller sein.
Das Messgerät hängt teilweise eine Viertelstunde hinterher, wie mein eigentlicher Wert ist. Dadurch, dass es nur im Fettgewebe ist, im Blutgewebe auf jeden Fall, hat das nicht den genauen Wert, wie er gerade ist. Und da ist mein Hund, der Chaik, öfter mal schneller als das Messgerät.
Über die 16-jährige Casey Gabler aus Rimbach im Kreis Bergstraße und ihren Diabetes-Warnhund hat unser Reporter Raphael Stübig berichtet am Weltdiabetestag. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de.